Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Almaty, ein Geschichtspodcast von God's Rage. Gelesen von Tim Wagner. Geschrieben von Matthias Schiriau. The Art of War. Der siebenjährige Krieg. Dieser Podcast entstand unter tatkräftiger Mitwirkung durch Maximilian Knapke. Vielen Dank an dieser Stelle. Musketen, die qualmenden Rauch ausspien, donnernde Kanonen und zu Lande und zu See hunderttausende Männer unter Waffen in den Diensten der großen Monarchen und ein Wettrennen um die Vorherrschaft. Alles in allem ein Krieg, der ganze drei Kontinente einschloss. Klingt nach Weltkrieg, oder? Nein, falsch gedacht. Auch wenn manche Historiker und sogar der britische Premierminister Winston Churchill ihn so nannten. Der Siebenjährige Krieg sollte einer der größten Konflikte vor den Schlachtfeldern des 20. Jahrhunderts werden und in Europa, Nordamerika und Asien ausgefochten werden. Wie dieser zustande kam, wie er sich auf die halbe Welt ausbreiten konnte und wie ein König aus einem vormals unbedeutenden Staat eine Großmacht formte, die Mitteleuropa ihren Stempel aufdrückte, erzählen wir euch heute. Kapitel 1: Ein junges Königreich. Beginnen wir zu Anfang mit einem Hauptakteur des Krieges und dessen Vorgeschichte, den Preußen. Anders als seine Widersacher war Preußen zu Beginn des Kriegs noch ein sehr junges Königreich, das kaum mehr als 50 Jahre auf dem Buckel hatte. So war Friedrich der Große gerade einmal der dritte König des Staates. Wisst ihr, wie viele Könige Frankreich zu diesem Zeitpunkt bereits gehabt hatte? 15. Und das waren nur die, die Ludwig hießen. Der erste König Preußens, Friedrich der Erste, bestieg nämlich 1701 den Thron. Aber mal halblang. Wie kam es dazu und wer waren die Preußen? Wenn man so will, beginnt die Geschichte Preußens im 13. Jahrhundert mit dem Deutschen Orden, dessen Kernland im heutigen Polen lag, zwischen Weichsel und Memel. Heute bekannt als Altpreußen. Benannt war das Gebiet dabei nach dem Volksstamm der Prusen, der somit auch der Namensgeber des Königreichs werden sollte. Tatsächlich war das Gebiet des Ordens im Zuge der Christianisierung der Prusen sogar noch ein ganzes Stück größer, doch verloren sie den größten Teil davon an das Königreich Polen, gegen das sie im Jahr 1410 bei Tannenberg eine herbe Niederlage einkassierten. Das Ordensgebiet wurde somit später in ein Herzogtum umgewandelt und unter polnischer Lehnsherrschaft gestellt. Im selben Jahr sollte es ein weiteres Schlüsselereignis geben. Der römisch-deutsche König Ruprecht segnete in diesem Jahr das Zeitliche und ein Nachfolger musste her. Dabei standen zwei Kandidaten zur Auswahl: Sigismund von Luxemburg und sein Vetter, Jobst von Mähren. Beide ließen sich zur Wahl aufstellen und hier sollten die Hohenzollern, das Geschlecht der späteren preußischen Könige und deutschen Kaiser, erstmals groß in Erscheinung treten. Friedrich der VI., der Burggraf von Nürnberg, aus eben diesem Adelsgeschlecht, war Schwager des ersten der beiden Kandidaten und stimmte bei der Wahl natürlich für seinen Schwager. Und auch wenn Jobst von Mähren das Rennen machen sollte, brachte ihm das nicht viel. Er starb schon im nächsten Jahr und sein Kontrahent bekam die Krone aufs Haupt gesetzt. Und dieser zeigte sich großzügig und erhob Friedrich in den Rang eines Markgrafen und Kurfürsten von Brandenburg. Teilweise aus Dank, teilweise um seine Schuld bei ihm zu begleichen. So richtig ins Rollen kam der Stein dann im Jahr 1618. Damals ging die Herrschaft über das Herzogtum Preußen per Erbschaft an die Kurfürsten von Brandenburg, die fortan beide Gebiete in Personalunion regierten. Im selben Jahr ging der Dreißigjährige Krieg los. Der Kurfürst von Brandenburg, Georg Wilhelm, verfügte über keine besonders große Streitmacht und wurde zum Spielball der Schweden und der Katholiken, gegen die seine Herrschaft sich einfach nicht verteidigen konnte. Als Calvinisten waren die Herren Brandenburgs und Preußens eigentlich Protestanten. Am Ende des Krieges hatte das Kurfürstentum geblutet, wie kaum ein anderer Teil des Reiches. Weite Teile des Landes waren verwüstet und die Bevölkerung hatte einen hohen Blutzoll leisten müssen. Brandenburg verlor etwa die Hälfte seiner Bevölkerung. Das war für die gesamte dortige Gesellschaft ein traumatisches Ereignis. Der Nachfolger des Kurfürsten, der 1640 in Königsberg gestorben war, hatte also einiges zu tun, um das Land zu befrieden. Immerhin hatte der Westfälische Friede einige Landgewinne gebracht. Friedrich Wilhelm, später als der große Kurfürst bekannt, reformierte das Land, um es wirtschaftlich wieder auf die Beine zu bringen und ging Schritte in Richtung einer zentralistischen Verwaltung, was für mehr Effizienz sorgte. Doch besonders zwei seiner Errungenschaften sollten den preußischen Staat und seine Geschichte prägen. Er hatte aus der Misere des Dreißigjährigen Krieges gelernt und erstmals ein schlagkräftiges, stehendes Heer errichtet, was nicht nur den Grundstein für die spätere preußische Armee legen sollte, sondern auch eine gewisse Attraktivität für potenzielle Verbündete bot. Noch wichtiger war der Vertrag von Wehlau. Dieser wurde als Separatfrieden zwischen dem Königreich Polen und dem Kurfürstentum Brandenburg im Zweiten Nordischen Krieg unterzeichnet. Friedrich Wilhelm gewann dabei die Souveränität des Herzogtums Preußen. Im späteren Frieden von Oliva, der den Krieg endgültig für alle Teilnehmer beendete, wurde diese Souveränität erneut bestätigt und anerkannt. Preußen stieg somit langsam, aber sicher zu einem unübersehbaren Player in seiner Region auf. Auf dem Rücken einer ungewöhnlich starken Armee für seine Größe konnte es sich jetzt entfalten. Nun gab es noch ein Problem für die Königskrönung. Im Reich durfte es nur eine Krone geben, die des Kaisers. Der Kurfürst Friedrich musste also die Krone für das preußische Herzogtum anstreben, da dies außerhalb des Reichsgebietes lag. Ähnlich hatte es der Kurfürst von Sachsen gemacht, der seit 1697 gleichzeitig der König von Polen war. Schließlich erhielt Friedrich auch die Erlaubnis des Kaisers, im Austausch für 8000 Mann im Krieg um die spanische Thronfolge. Fortan nannte sich Friedrich nun nicht mehr Kurfürst, sondern König in Preußen. In? Nicht von? Diese Namenswahl hatte den Hintergrund, dass Teile Preußens nicht zum Herzogtum Preußen, sondern zum polnischen Königreich gehörten. Der Titel König von Preußen wäre demnach einem Anspruch auf dieses Gebiet gleichgekommen. Dennoch sollte sich im Laufe der Zeit der Titel König von Preußen durchsetzen. Die Menschen gewöhnten sich ganz einfach daran. Das Königreich war nun der zweitmächtigste Player im Heiligen Römischen Reich deutscher Nationen. Eine Rivalität mit Österreich wurde dadurch immer wahrscheinlicher. Preußen war zwar ein mächtiger Verbündeter, aber ebenfalls ein mächtiger Konkurrent. Kapitel 2. Warum eigentlich Krieg? Doch warum sollte es zu einem Krieg kommen? Vorweg kann man sagen, dass es in Europa, nun ja, nennen wir es mal, Spannungen gab, die sich aus unterschiedlichen Interessen der einzelnen Staaten ergaben. Zum einen war da der Revanchismus der Österreicher, die noch immer nicht über den Verlust Schlesiens an Preußen hinweg waren. Preußen war im Jahr 1740 unter Friedrich II. Dort einmarschiert und hatte es kurzerhand erobert. Er hatte damit die Gunst der Stunde genutzt, denn kurz zuvor war Karl VI., der Habsburger Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, verstorben und seine Nachfolge über die österreichischen Gebiete ging an seine Tochter Maria Theresia. Zwar hatte der Vater für die nötige Rechtsgrundlage gesorgt, um eine Frau an der Spitze der habsburgischen Besitzungen zuzulassen, doch waren damit nicht alle einverstanden. Und ihre faktische Legitimation war somit auf eher wackeligen Beinen. Kaiser wurde damals der Wittelsbacher Karl VII. Friedrich marschierte in Schlesien ein, während Maria Theresia sich darauf konzentrieren musste, ihre Herrschaft überhaupt zu konsolidieren. Und das tat er ohne Kriegserklärung. Österreich wurde völlig überrumpelt. Ein späterer Krieg, in dem Österreich versuchte, das Gebiet zurückzugewinnen, schlug fehl. Österreich trat Schlesien somit offiziell ab und erhielt im Gegenzug Preußens Stimme in den Wahlen im Heiligen Römischen Reich. Karl der Siebte war im selben Jahr überraschend gestorben und Maria Theresias Mann, Franz Stephan, wurde nun zum Kaiser. Noch dazu kam ein gewisser Argwohn, den man gegenüber einem weiteren Erstarken in Preußen hegte. Im Gegenteil, wollte man die Auflösung des Königreichs. Preußen selbst strebte die Absicherung der schlesischen Eroberung an, sowie Gebietsgewinne im Süden und womöglich auch im Norden und Westen, was Preußen endgültig als großen Spieler im Reich etablieren würde. Und das war kein neues Ziel. Schon als Kronprinz nannte Friedrich Westpreußen, Schwedisch-Vorpommern und Mecklenburg als Expansionsziele, die er als König eines Tages erreichen wollte. Auch das russische Zarenreich hegte Ambitionen in Europa, besonders in Polen. Wobei man kein direktes Interesse am Besitz der preußischen Ländereien hatte, vielmehr war man am Herzogtum Kurland interessiert, das zum Königreich Polen gehörte, und Preußen spielte dabei ebenfalls eine gewisse Rolle. Zarin Elisabeth erhoffte sich, Ostpreußen erobern und in Polen als Tauschobjekt für die begehrten Ländereien anbieten zu können. Somit müsste man sich nicht selbst mit den Polen herumschlagen, sondern nur mit den Preußen, die ja ohnehin einer starken Koalition gegenüberstanden. Die Franzosen hegten dagegen Interesse am heutigen Belgien, das damals den Habsburgern gehörte. Es gelang ihnen, einen Handel mit Österreich zu schließen. Französische Hilfe im Kampf gegen die Preußen im Austausch für die habsburgischen Niederlande. Hinzu kam die Rivalität in den Kolonien gegen den alten Erbfeind Großbritannien. Die Briten schlossen sich schließlich den Preußen an und unterstützten sie mit Geld gegen diese Koalition. Ebenso wie der Erzfeind wollten sie sich im Kolonialstreit durchsetzen können. Ihr seht, jede der Großmächte hatte ein Interesse am Krieg. Europa glich einem Pulverfass. Und eben dieses Pulverfass stand kurz davor zu explodieren. Kapitel 3: David gegen Goliath. Österreich und dessen Alliierte Frankreich, Russland und Sachsen machten also gegen Preußen mobil und schlossen Verträge miteinander. Preußen blieb dabei nicht im Dunkeln, denn Friedrich hatte ordentlich vorgesorgt und reichlich Spione an allen möglichen Höfen Europas installiert und war somit über jedes Detail der Verträge im Bilde. Was also tun? Sollte er Vorbereitungen treffen und die Verteidigung organisieren? Sollte er selbst angreifen? Der preußische König entschied sich für Letzteres und wartete die Kriegserklärung gar nicht erst ab. Im Osten mobilisierte er seine Truppen, um auf einen russischen Angriff vorbereitet zu sein. Mit dem Hauptheer zog er gen Süden und überrumpelte zuerst die Sachsen, die es kaum schafften, sich rechtzeitig zu sammeln. Wie schon gegen die Österreicher im Ersten Schlesischen Krieg erklärte er dabei nicht einmal den Krieg. Bei Pirna wird die sächsische Armee von den Preußen eingeschlossen und geschlagen. Auch ein Entsatzheer der Österreicher wurde kurzerhand geschlagen. Dresden fiel kampflos in preußische Hände und es kam zu Plünderungen. Mit der Eroberung Sachsens war Friedrich II. Ein kluger Schachspieler gewesen. Das Kurfürstentum grenzte im Süden an das österreichische Böhmen, nur getrennt vom Erzgebirge und dem Elbsandsteingebirge, was dem König einen strategischen Vorteil bot. Das unwegsame Terrain der beiden Mittelgebirge diente dabei als natürliche Barriere und als Schutzwall gegen die Österreicher. Außerdem konnte er als Basis für eventuelle Operationen in Böhmen rund um Prag das Gebiet nutzen, sollte sich eine Möglichkeit ergeben. Hinzu kamen auch wirtschaftliche Gründe, denn Sachsen war recht wohlhabend und konnte dabei die preußische Kriegskasse ordentlich nachfüllen, sowie den Nachschubweg per Schiff über die Elbe ermöglichen. Allerdings hatte sein präventives Vorgehen auch einen Haken. Er hatte den ersten Schritt gemacht und damit galt er als Aggressor. Er war in ein anderes Fürstentum einmarschiert und hielt es nun besetzt. Laut den Gesetzen des Heiligen Römischen Reiches war dies aber illegal und musste somit geahndet werden. Der Krieg wurde dem Reich Preußen im Jahr 1757 von Österreich erklärt und die Verträge mit Frankreich und Russland galten. Preußen war von Feinden nun umzingelt. Unterstützt wurden sie dabei nur von den Briten, die ihren Einfluss auf Hannover gefährdet sahen. Doch großartige militärische Hilfe war auch von diesen nicht zu erwarten, denn der Fokus der Briten lag darauf, die Oberhand in der neuen Welt auf der anderen Seite des Atlantiks zu gewinnen. Zwar konnten die Preußen im Mai desselben Jahres Prag erobern, doch die Zerschlagung des feindlichen Heeres misslang und man musste sich infolge der Schlacht bei Kolin schwer geschlagen nach Sachsen zurückziehen. Es folgten weitere Gefechte und Preußen wurde immer weiter zurückgedrängt. Schon bald besaß Österreich wieder ganz Schlesien.
Für Preußen sah es schlecht aus. Und zwar so richtig schlecht. Kurzzeitig gelang es einer Reiterabteilung gar, Berlin zu erobern und für einen Tag zu besetzen. Im Dezember kam Friedrich II. Zurück und schlug die Habsburger bei Leuthen vernichtend. Diese Schlacht werden wir uns näher in Finest Hour anschauen. Im Endeffekt war damit wieder alles auf Anfang. Preußen eroberte Schlesien zurück und Österreich zog sich nach Böhmen zurück. Schließlich griffen auch die Franzosen an, besetzten die preußischen Rheingebiete und eröffneten sich den Weg nach Berlin. Der Sieg über Preußen war zum Greifen nahe. Doch die Franzosen hatten ihre Kriegsziele gegen Preußen erreicht und wollten nicht die Drecksarbeit für die Hand.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Habsburger machen. Bei Rossbach wurden die Reichsverbände zusammen mit französischen Truppen entscheidend geschlagen. Gleichzeitig eroberte Russland und Schweden dabei größere Teile des östlichen preußischen Reiches. Preußen geriet immer weiter in die Defensive. Auch der Aderlass der Armee verhinderte große Gegenoffensiven. Dafür hatte man einfach schon zu viele Männer verloren. Und neue Männer auszubilden kostete nicht nur Geld, sondern auch Mühe und vor allem Zeit. Zeit, die die Preußen nun mal nicht hatten. Außerdem musste man das eigene Kernland verteidigen, das die Russen immer weiter unter Druck setzten. Alles, was man nun tun konnte, war die Verteidigung zu organisieren und eine Vereinigung der alliierten Truppen zu verhindern. Letzteres misslang jedoch, denn die Russen und Österreicher schafften es, ihre Truppen beim kleinen Dorf Kunersdorf zu bündeln. Heute Kunowice, knapp hinter der heutigen polnischen Grenze. Dort kam es zur Schlacht. War Leuthen noch ein Meisterwerk der Kriegsführung und ein grandioser Sieg für Preußen, erlebte die Armee der Hohenzollern bei Kunersdorf ein Inferno. Und um ein Haar wäre gar der König selbst gefallen. Der Weg auf Berlin stand für die Österreicher und Russen nun frei. Kapitel 4. Ein preußisches Wunder. Die Niederlage war so komplett gewesen, dass der König selbst offen an Selbstmord dachte. Mit gerade einmal 3 seiner vorher 50.000 Mann zog er vom Schlachtfeld. Die preußische Armee war quasi nicht mehr vorhanden. Das Kommando über die Armee hatte er abgegeben und seinen Bruder zum Generalissimus, zum Oberbefehlshaber ernannt. Mittlerweile hatten Russen und Österreicher die Stadt Torgau erobert. Sie standen nur knapp 150 Kilometer südlich der Hauptstadt entfernt. Zwischen den alliierten Truppen und Berlin stand nahezu keine Verteidigung mehr. Die nennenswerte Widerstand hätte leisten können. Dennoch rührten sich die Österreicher und Russen nicht. Man war sich nicht ganz einig über das weitere Vorgehen und schenkte den Preußen dabei wertvolle Zeit. Hätte man gleich eine Entscheidung getroffen, auf Berlin vorzurücken, wäre der Krieg vermutlich entschieden gewesen. Österreich und Russland wären als schillernde Sieger hervorgegangen und das Königreich Preußen wäre nach dem Willen Österreichs einfach zerschlagen worden. Friedrich der Große nutzte die Verschnaufspause. Er hob neue Truppen aus und bald brachte es die preußische Armee wieder auf immerhin 30.000 Mann. Zu diesen gehörten auch etwa 20.000 Mann, die bei Kunersdorf zersprengt worden waren. Diese Armee war zwar längst nicht mehr schlagkräftig genug, um große Offensiven auszuteilen, doch konnte er mit ihnen immerhin Verteidigungsstellung beziehen. Das österreichische Heer zog derweil nach Süden, wo es sich mit dem Reichsheer vereinigte. Das preußische Heer zog ebenfalls wieder ab. Für Friedrich II. War das Ausbleiben des entscheidenden Angriffs auf Berlin ein Wunder und ein willkommenes noch dazu. Ein Wunder war es für den Rest der Welt aber keineswegs, sondern vielmehr das Resultat von Meinungsverschiedenheiten der Verbündeten. 1757 war Ostpreußen von den Russen besetzt worden. Zarin Elisabeth hatte damit, was sie wollte, und sah wohl keine Notwendigkeit mehr darin, den Österreichern noch weiter unter die Arme zu greifen. Das Reichsheer hatte die preußische Abwesenheit derweil genutzt, um den größten Teil Sachsens wieder zu befreien. Im November wurde hier ein größeres preußisches Kontingent geschlagen und schließlich zur Aufgabe gezwungen. In den Folgejahren hielt sich Preußen mehr schlecht als recht. Wie ein Boxer, der schon einige Schläge hat einstecken müssen, taumelte man, doch noch fiel man nicht um.
Im Westen verloren die Franzosen immer mehr an Boden gegen die preußischen Alliierten und Versorgungsprobleme der Österreicher hielten die Preußen zeitweise im Spiel. Und 1762 sollte die Wende kommen. In Russland stirbt die Zarin und ihr Neffe Peter III. Folgt auf den Thron. Dieser war ein glühender Bewunderer des preußischen Königs, trug als Kronprinz regelmäßig preußische Uniformen und hatte eine eigene Garde aus 1500 deutschen Soldaten. Überdies hatte er auch einen regen Briefwechsel mit dem Preußenkönig geführt, wobei ihn all das beinahe den Thron gekostet hatte. Peter III. Schloss einen Separatfrieden mit den Preußen und stellte dem König sogar Hilfskorps zur Verfügung. Knapp 15.000 Mann, wofür er mit dem Orden des Schwarzen Adlers ausgezeichnet wurde. Auch bekam Friedrich alle von den Russen besetzten Gebiete zurück, ohne dafür irgendetwas tun zu müssen. Peter saß zwar nur 6 Monate auf dem Thron und wurde dann ermordet, doch half er Preußen in dieser Situation aus der Klemme. Keiner kann sagen, wie die Geschichte wohl ohne sein Zutun verlaufen wäre. Das Hilfskorps und das damit in Verbindung stehende Bündnis zog seine Nachfolgerin Katharina II. Zwar wieder zurück, doch der Frieden blieb bestehen. Auch Schweden zog sich aus der Allianz zurück. Friedrich war dadurch entlastet und wieder zur Offensive in der Lage. Er schlug die Österreicher und verdrängte sie erneut aus Sachsen und Schlesien. Auch die Franzosen mussten sich schließlich nach langem und harten Kampf geschlagen geben. Im folgenden Frieden hatten sie also nichts, um es für die eigenen Kolonien in die Waagschale zu werfen. Unterm Strich hatte Preußen zwar demografisch schwere Verluste hinnehmen müssen und viele gut ausgebildete Soldaten verloren. Doch am Ende konnte sich dieses junge Königreich seiner Feinde erwehren. Kapitel 5: Krieg auf mehreren Kontinenten. Der Siebenjährige Krieg war nur einer in einer Reihe von vielen Konflikten zwischen den Briten und Franzosen in Nordamerika, die man gesammelt als Franzosen- und Indianerkriege bezeichnet. Beide Staaten waren erbitterte Rivalen und hatten zuvor bereits 3 Kriege auf nordamerikanischem Boden ausgefochten. Zunächst gelang den Franzosen in Übersee einiges an Erfolg. Dabei versuchte man, die britischen Stützpunkte und Festungen zu erobern, um den Briten ihre Operationsbasen zu nehmen. Eine äußerst simple, aber effektive Taktik, um den Feind zu schwächen und auszuschalten. Tatsächlich begann der Krieg dort schon etwas früher. Den Franzosen gelang am Monongahela River der Sieg über ein kleines britisches Abteil. Zusammen mit verbündeten Indianerstämmen schlugen sie knapp 1500 Mann und töteten mehr als die Hälfte. Die Schlacht mag nicht sonderlich berühmt sein, die meisten Menschen haben wohl nie von ihr gehört. Doch sie gilt unter Experten bis heute als ein Paradebeispiel für asymmetrische Kriegsführung. Trotz Unterzahl und schlechterer Bewaffnung konnten die verbündeten Franzosen und Indianer die zahlenmäßig überlegenen Briten schlau aushebeln und sie stark dezimieren, ohne sich dabei selbst in allzu große Gefahr zu bringen. Im Bundesstaat New York gelang ihnen die Eroberung einer britischen Festung. Und dem folgte die erfolgreiche Eroberung des Gebiets rund um den Ontariosee. Allerdings bestand die französische Armee zu einem Teil aus Milizen mit wenig Erfahrung. Die besten Kampfverbände der Franzosen, die regulären Fußtruppen, hielt man in der Defensive, um die eigenen Forts zu schützen. Für Angriffe verließ man sich demnach auf besagte Milizen und Verbündete, also verschiedene Stämme von amerikanischen Ureinwohnern. Dementsprechend waren größere Angriffe nicht möglich. Diese Milizen waren, hart ausgedrückt, einfach Kanonenfutter. Fleisch, um die feindlichen Klingen abzustumpfen, mehr nicht. Diese Angriffe waren teilweise gar nicht auf Sieg ausgelegt, sondern lediglich auf Zermürbung der Feinde. Doch die Briten waren ein mächtiger Feind und spielten ihre 2 besten Trumpfkarten aus. Zahlenmäßige Überlegenheit und maritime Stärke. Zunächst warfen sie immer mehr Soldaten in den Krieg. Masse statt Klasse lautete das Motto und sollte wirken. Die Briten glichen dort einem Mühlstein, der langsam und unnachgiebig an der Substanz der Franzosen rieb. Dabei verwickelten sich die Franzosen an immer neuen Kriegsschauplätzen in Kämpfe. So wollten sie deren Kräfte aufteilen und sie überfordern. Dank ihrer zahlenmäßigen Überlegenheit konnten sie also immer neue Fronten eröffnen. Eine Region nach der anderen wurde förmlich geflutet mit uniformierten Schützen des Empires. In Nordamerika eroberten sie Ohio und stießen nach Norden vor. Frankreich kontrollierte damals weite Teile Kanadas, die Großbritannien nach und nach erobern konnte. In Asien eroberten die Briten die französischen Gebiete in Indien und besetzten die Philippinen, die zu dem Zeitpunkt Spanien gehörten. Frankreich und Spanien wurden beide von den Bourbonen regiert und waren daher verbündet. Blut ist hier ausnahmsweise mal dicker als Wasser. Auch in der Karibik gingen die Briten gegen die Spanier und die Sklavenaufstände vor. Mit letzterem hatten sie eine Weile zu kämpfen. Es gelang den Briten, die französische Flotte in zwei Seeschlachten vor der portugiesischen und französischen Küste zu schlagen und auszuschalten. Damit standen die Franzosen in Nordamerika auf verlorenem Posten. Sie waren von der europäischen Heimat so gut wie abgeschnitten. Und die Franzosen konnten nun weder auf Nachschub noch auf Verstärkung hoffen. Schon bald gelangten große Teile der französischen Kolonien in britische Hände. Auch in Indien wurde um die Vorherrschaft, Gebiete und die dort vorhandenen Rohstoffe gekämpft. Hier zeigten sich die Briten von Anfang an dominant und konnten ihrem Gegner alle wichtigen Kolonien abnehmen. Bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts sollte die Region unter britischer Kontrolle und Herrschaft bleiben. Frankreich konnte sich kaum wehren. In Europa kämpfte man gegen die Verbündeten der Preußen und musste sich immer weiter zurückziehen. Und auch in den Kolonien verlor man immer mehr an Boden. Durch den indischen und den nordamerikanischen Kriegsschauplatz wurde aus einem europäischen Krieg ein früher Weltkrieg, der die Kräfteverhältnisse in Europa und in der ganzen Welt neu ordnen sollte. In diesem Krieg stand für die beteiligten Mächte buchstäblich alles auf dem Spiel. Kolonien bedeuteten Macht, denn in ihnen lagerten Ressourcen, Gewürze, Bunt- und Edelmetalle, sowie andere Rohstoffe und vor allem Einheimische, die man als Arbeitskräfte nutzen konnte. Und das ist noch eine euphemistische Ausdrucksweise. Das waren teilweise de jure einfach Sklaven, die man dort unterjochen würde. Alles in allem kam der Krieg fast alle in ihm kämpfenden Mächte teuer zu stehen. Besonders für die Franzosen war es ein finanzielles Desaster. Verloren sie nicht nur einen Großteil ihrer Kolonien in Indien sowie alle Besitzungen in Kanada, sondern häuften obendrein noch einen gewaltigen Schuldenberg an, dem Frankreich nun einfach nicht mehr Herr werden konnte. Diese enorme finanzielle Belastung sollte Frankreich schließlich in den Ruin und in die Revolution treiben und somit schließlich Napoleon und dem Kaiserreich den Weg ebnen. Später fokussierten sie sich beim Erwerb neuer Kolonien auf Afrika, da der Kontinent nicht so weit entfernt war wie Nordamerika. Man erhoffte sich dadurch eine einfachere Verteidigung. Ob das nun so richtig funktionierte, lassen wir an dieser Stelle dahingestellt. Auch die Sachsen hatten schwer unter dem Krieg und der Besatzung durch die Preußen gelitten. Das Land war geplündert worden und viele der Bewohner hatte man in die preußische Armee gepresst, um die teilweise herben Verluste wieder auszugleichen. Großbritannien hatte seinen größten Rivalen für den Moment ausgeschaltet und seine Kolonialmacht um einiges erweitert. Es konnte sich endgültig an der Spitze der Welt festsetzen. Allerdings büßten sie ihre nordamerikanischen Kolonien im Zuge des Unabhängigkeitskrieges rasch wieder ein. Aus Rache für die verlorenen Gebiete unterstützten die Franzosen die Unabhängigkeitsbestrebungen. Auge um Auge, wenn man es so wollte. Es ging für die Franzosen gar nicht so sehr darum zu gewinnen, sondern darum, dass die Briten verlieren. Neben den Briten waren die Preußen die ganz großen Gewinner des Krieges. Zwar hatte man etwa 180.000 Menschen verloren, Soldaten noch dazu. Doch konnte man sich als fünfte Großmacht am großen Tisch in Europa etablieren und obendrein die von Österreich erworbenen Gebiete in Schlesien behalten. Den hohen Verlust an Bevölkerung glichen die Preußen relativ schnell wieder aus. Teils durch einen Babyboom, aber auch durch Ansiedlung von Ausländern. Eine Strategie, die in Preußen bereits sehr lange angewandt worden war. Das Königtum im Norden Deutschlands trug also anders als Frankreich keinen dauerhaften Schaden davon, eher noch im Gegenteil. Was folgte, war ein geradezu kometenhafter Aufstieg, der jedoch nicht allen gefiel. Schließlich hatte man jetzt zwei Big Player im Heiligen Römischen Reich und später im Deutschen Bund. Und mal ehrlich, wie lange sollte das gut gehen? Die Spannungen zwischen Preußen und Österreich sollten weiter bestehen bleiben. Die ersten eineinhalb Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts waren hierbei noch die Ausnahme, als man mit dem napoleonischen Frankreich einen gemeinsamen Feind hatte. Schlussendlich gipfelten sie im Deutschen Bruderkrieg von 1866 und der deutschen Reichsgründung ohne Österreich. Spätestens ab hier sahen auch die anderen Großmächte das europäische Kräfteverhältnis ernsthaft gefährdet. Aber das ist eine Geschichte für einen anderen Tag. Abschließend sollten wir uns Folgendes merken. Der Siebenjährige Krieg war ein Konflikt mit klaren Gewinnern auf der einen und recht klaren Verlierern auf der anderen Seite, der jedoch Potenzial für viele weitere Konflikte in Europa schuf und dessen Geschichte in eine neue Richtung brachte. Ohne Preußens Aufstieg im Zuge dieses Krieges wäre die Reichsgründung so nie möglich gewesen. Zum Ende kann man festhalten, dass es vor allem zwei Dinge waren, die Preußen den Weg zur Großmacht ebneten. Zum einen war da ihr König, Friedrich der Große, der geschickt taktierte und mit Weitsicht handelte, und zum anderen war da eine Komponente namens Glück. Und was lernen wir daraus? Fortuna hilft den Tapferen.